Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast.
Unser erster Gast des Jahres ist Bestseller-Autor und Life-Coach Lars Ament. Lars Ament hat viele Bücher geschrieben, unter anderem die Biografie von Bushido und von Rudolf Schenker von den Scorpions. Aber auch mit Professor Dr. Gottschling hat er Bücher geschrieben. Schmerzlos werden und leben bis zuletzt, was wir für ein gutes Sterben tun können. In seinem aktuellen Buch Why Not gibt er Inspirationen für ein Leben ohne Wenn und Aber. Sein bekanntestes Buch? Das wurde gerade verfilmt und läuft seit anderthalb Wochen im Kino, dieses bescheuerte Herz mit Elias Mbarek in der Hauptrolle. Guten Morgen, Lars Ament.
Guten Morgen.
Elias Mbarek spielt Sie in dem Film, der ja auf einer wahren Geschichte beruht. Es ist die Geschichte Ihrer Freundschaft zu dem herzkranken Daniel, den Sie als 15-Jährigen in einem Hospiz kennengelernt haben, wo er ja eigentlich auf seinen Tod gewartet hat. Wie geht's denn Daniel heute?
Ihm geht es den Umständen tatsächlich ganz gut. Also er hat lange keinen Herzanfall mehr gehabt. Er ist ja nicht nur herzkrank, sondern hat auch viele andere Krankheiten, Skoliose, er hat einen Magenverschluss, er hat zwei Blutgerinnsel im Kopf, er ist Bluter, muss jeden Tag 36 Tabletten nehmen. Und also unter diesen ganzen Umständen geht es ihm ganz gut. Er muss jetzt Ende des Monats wieder operiert werden. Das ist eine Hochrisikooperation, wo wir nicht wissen, ob er es überlebt. Die Chance steht eher, ist geringer, dass er nicht wieder aufwacht. Da haben wir die Hoffnung und unser Motto lautet, lebe jeden Tag. Und so haben wir das die letzten Jahre gemacht und so machen wir das auch jetzt weiter.
Der Tod begleitet Sie ja im Grunde genommen, seit Sie ihn kennen. Daniel schon sein ganzes Leben, seine Mutter auch. Also der Tod ist ja im Grunde genommen ständig präsent. Wie geht Daniel denn damit um?
Indem wir jeden Tag uns auf das Leben fokussieren. Und auch Daniel, er hat das nie anders gelernt. Er ist auf die Welt gekommen mit all diesen Krankheiten und er kennt nichts anderes. Er weiß ganz genau, für mich kann tatsächlich jeder Tag der letzte sein. Und er weiß, wenn es mir mal gut geht, nutze ich diesen Zeit und gehe raus und gehe spielen und erlebe Abenteuer. Und was man daraus lernen kann, ist, dass es uns Erwachsenen ja gar nicht anders geht. Wir werden auch eines Tages sterben. Wir verdrängen das nur.
Ja. Wir wollen nicht drüber reden.
Wir wollen nicht drüber reden. Wir glauben, es sterben immer nur die anderen. Und das ist eben auch so das Schöne an, ja, wenn man das so will, das Schöne an der Situation mit Daniel, dass er uns alle jeden Tag daran erinnert, steh auf, mach was aus deinem Leben. Du weißt nicht, ob du morgen wieder aufwachst.
Sie wollten ja Daniel vor 5 Jahren eigentlich nur besuchen, weil Sie von einer Freundin, die in dem Hospiz arbeitet, wo er quasi auf seinen Tod gewartet hat, von ihm erfahren haben. Und dann sind Sie gleich ein halbes Jahr in Hamburg geblieben. Warum haben Sie sich dazu entschieden? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.
Das war total spontan. Ich wollte wirklich einen Tag nach Hamburg fahren, um ihn mal kurzfristig aus seinem gewohnten Umfeld rauszuholen. Und dann sah ich aber diesen Jungen, 15 Jahre alt, mit Sommersprossen und einem Grinsen im Gesicht, so ein Frechdachs. Und ich habe mich total in ihn wiederentdeckt. Ich habe so gedacht, ey, das könntest auch du sein. Was für ein Glück hast du, dass du nicht diese Krankheiten hast und dieser arme Junge, der wirklich so viel zu leiden hat. Und da habe ich gemerkt, nee, du kannst jetzt nicht weg. Du musst jetzt diesem Jungen helfen. Und in Wahrheit habe ich mir natürlich auch selbst geholfen.
Inwiefern haben Sie sich selbst geholfen?
Weil wenn man anderen hilft, ja, hilft man sich selbst. Wenn man anderen hilft, geht es einem gut.
Ging es Ihnen schlecht zu dem Zeitpunkt?
Es ging mir nicht schlecht, aber es ging mir schon mal besser. Ich war auch damals tatsächlich auf der Suche nach den großen Fragen. Ja, warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Mir ging es jetzt nach außen hin überhaupt nicht schlecht. Also ich hatte einen guten Job, weil ich war Bestseller-Autor. Das heißt, ich konnte von meinen Büchern leben. Das können ja auch nicht viele. Ich hatte eine schöne Wohnung, viele Freunde, tolle Freundin, tolle Eltern. Ich war gesund. Das heißt, nach außen hin habe ich ein Traumleben gehabt, aber nach innen war ich nicht wirklich zufrieden mit dem, wie mein Leben aussieht. Und ich wollte eben mehr. Ich wollte wissen, da muss noch was sein. Es muss noch mehr geben, als nur auf Partys gehen oder auf rote Teppichveranstaltungen zu gehen oder auf Gästelisten zu stehen. Das ist ganz nett, aber das kann nicht irgendwie der Sinn des Lebens sein. Und naja, dann habe ich diesen Jungen entdeckt und er hat mich entdeckt und wir sind Brüder geworden. Und wir haben uns ins Leben gestürzt, ohne darüber nachzudenken, was andere davon halten könnten. Weil wir gesagt haben, wir leben unser Leben. Scheißegal, Verzeihung, was die anderen davon halten, weil wir müssen glücklich sein.
Ja.
So.
Und das, wie sah dieses ins Leben stürzen mit ihm aus?
Ja, wir haben eine Liste geschrieben, eine sogenannte Bucketlist, und da standen 25 Punkte drauf. Und weil ich zu Daniel gesagt habe, du hast keine hohe Lebenserwartung, das weißt du auch selbst. Deswegen lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns ganz schnell ganz viel erleben. Und lass uns wirklich Gas geben. Lass uns ein Auto mieten, durch die Stadt fahren, Mädels anquatschen. Lass uns Blödsinn machen. Lass uns in Hotels gehen und vom Zimmerservice uns Schnitzel und Pommes bringen lassen. Lass uns das machen, wozu wir hier sind. Und das haben wir gemacht. Und auf unserer Abenteuerreise haben wir eben viel übers Leben gesprochen, über unsere Ängste gesprochen, über unsere Träume gesprochen. Und daraus ist dann letztlich auch ein Buch entstanden, der Film entstanden. Und wir sind wahnsinnig glücklich darüber.
Inwiefern hat die Begegnung mit Daniel Ihr Leben verändert?
Ich habe auf jeden Fall die Schönheiten in meinem Leben wiedergesehen. Ich habe mein Glück erkannt. Und was ich durch Daniel extrem stark gelernt habe, war es, im Jetzt zu sein. Sich keine Gedanken darüber zu machen, was man in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht hat oder was man in der Zukunft eventuell machen könnte, sondern wirklich sich darauf zu fokussieren, ich lebe im Jetzt und ich werde, egal wann ich sterbe, immer im Jetzt leben. Ich werde niemals in der Zukunft leben, auch niemals in der Vergangenheit. Du lebst dort nicht mehr. Die Vergangenheit ist vorbei. Du kannst dein ganzes Leben darüber nachdenken, was du in der Vergangenheit anders hättest machen können. Es wird dich aber im Jetzt niemals voranbringen. Das heißt, sich auf den Augenblick zu fokussieren, das Jetzt zu erleben, auch die schönen Dinge, die man sonst übersieht. Das heißt, all das wieder aktiv zu erkennen und in sein Leben zu lassen. Das ist unfassbar bereichernd gewesen, weil es mein ganzes Leben geändert hat.
Die Geschichte Ihrer Freundschaft ist ja verfilmt worden. Ja? Mhm. Läuft seit anderthalb Wochen im Kino. Aber ein Film gibt ja selten eins zu eins das wieder, was im Buch geschrieben ist. Wie hat sich das für Sie angefühlt, den Film anzuschauen und von Elias Mbarek gespielt zu werden?
Das ist natürlich sehr skurril. Wenn man sich das vorstellt, ein Teil deines Lebens kommt ins Kino. Das ist Hollywood und Hollywood ist ganz weit weg. Und ich fand das aufregend und toll. Natürlich ist es ein Film und Filme haben selten was mit der ganzen Wahrheit zu tun. Und meine Rolle im Speziellen, die von Elias Mbarek gespielt wird, die ist leicht abgewandelt worden für den Film. Das heißt, der Einstieg ist ein bisschen anders, als es in Wirklichkeit war. Und ich wusste das aber auch und ich habe damit kein Problem.
Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, heute mit dem Bestseller-Autor und Life-Coach Lars Ament. Zurzeit läuft seine Geschichte im Kino mit Elias Mbarek, dieses bescheuerte Herz. Es ist die Geschichte seiner Freundschaft zu dem damals 15-jährigen herzkranken Daniel, der im Hospiz quasi darauf gewartet hat zu sterben. Daniel lebt noch. Die beiden, die sind wie Brüder und stehen noch in ganz, ganz engem Kontakt. Bevor sie Daniel vor 5 Jahren kennengelernt haben, durch eine Freundin, die in dem Hospiz gearbeitet hat, das quasi Daniels zweites Zuhause geworden ist, da steckten sie ja selbst in einer ziemlich heftigen Lebenskrise. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich habe das damals Wohlstandsdepression genannt. Ja, also ich hatte alles, mir ging es super, habe das aber nicht erkannt. Und ich wusste, dass ich nicht etwas Neues erwarten kann, wenn ich immer wieder alte Dinge wiederhole. Und bin dann durch einen Zufall über Facebook tatsächlich an jemanden geraten, beziehungsweise ich habe eine Nachricht bekommen von einem Menschen, der mir geschrieben hat, ich wohne seit 10 Jahren in Rio de Janeiro und ich habe dein Buch hier bei uns auf dem Flohmarkt gefunden, weil mein Buch mit Rudolf Schenker, Rock Your Life, wurde ins Portugiesische übersetzt.
Verrückt.
Und hat den Weg nach Rio de Janeiro gefunden. Und ich bin ein großer Scorpions-Fan, hat er mir erzählt und ich wollte mal fragen, wie ist es denn so in Deutschland? Und meine Antwort war ja grau und kalt. Und das war nicht nur die Wettersituation, sondern eben auch so meine Seelensituation.
Aber was hat Ihnen gefehlt?
Ja, eigentlich nichts, aber ich habe das, was ich schon hatte, nicht gesehen.
Aha.
Ja, also die Schönheit in meinem Leben, das Glück, das ich jeden Tag hatte, habe ich nicht gesehen. Die tolle Wohnung, dass ich in einem Traumjob arbeite, dass ich eine Freundin habe, dass ich tolle Eltern habe, dass ich ganz viele Dinge habe, die die Mehrzahl aller Menschen auf dieser Welt niemals haben werden. Und das habe ich nicht erkannt in meinem täglichen Wahnsinn.
Also Sie fühlten sich leer?
Ich fühlte mich leer, ja. Genau. Ich fühlte mich leer. Ich habe die Schönheit des Lebens nicht mehr gesehen, obwohl sie da war. Und dann habe ich mit diesem Typen ein bisschen geschrieben und dann kam ich auf die Idee, okay, du musst was anderes machen. Also habe ich ihn gefragt, kann ich dich mal besuchen kommen? Und ich bin dann 2 Wochen später nach Rio geflogen.
Nenne ich ja mal spontan.
Ja, und dann sind ganz krasse Sachen passiert. Die Wohnung von ihm ist gekündigt worden. Er hatte eine kleine Wohnung an der Copacabana, hat seinen Job verloren, alles innerhalb von einer Woche. Und das bedeutete, wir mussten aus dieser Wohnung raus und wir mussten in die Favelas ziehen.
In die Armenviertel.
In die Armenviertel, ja, von Rio de Janeiro, wo normalerweise keine Touristen hinkommen, wo zum großen Teil auch noch Drogenbanden das Sagen haben, wo sich die Polizei nicht reintraut. Und was ich dort gesehen habe, das war wirklich ein Actionfilm.
Was haben Sie da gesehen?
Also, ne, das muss man sich so vorstellen, das sind die Ärmsten der Armen wohnen dort. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Gesetze. Die einzigen Menschen, die die Gesetze aufstellen, das sind die Drogenbarone und die Drogenbanden. Und du läufst dort durch diese Straßen und es laufen dir 15-jährige Kids entgegen mit Maschinengewehren, die Pistolen haben. Auf den Dächern patrouillieren überall die Drogenbanden, um zu gucken, kommt die Polizei, kommen verfeindete Banden.
Es war ja lebensgefährlich für Sie.
Es war absolut so. Ich habe gesehen, wie Menschen erschossen wurden.
Oh Gott.
Ich habe bitterste Armut gesehen, Korruption gesehen. Also all das, exakt das Gegenteil von meinem Leben in Deutschland.
Warum sind Sie nicht gleich wieder zurückgeflogen?
Weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt buchstäblich lebensmüde war. Oh. Ja, ich war leer, ich war auf der Suche nach neuen Inhalten, die mich weiterbringen, die mich auf die nächste Ebene bringen. Und offensichtlich brauchte ich das, um wieder zu erkennen, Moment mal, das, was du gerade hier machst, das ist nicht so gut. Aber vielleicht brauchst du das, um wieder zurückzukommen, zu mir selbst zu finden.
Und haben Sie dadurch zu sich selbst gefunden? Was hat das mit Ihnen gemacht, das dort alles zu sehen, diese Armut, diese Gewalt und Menschen sterben zu sehen?
Bewusst erstmal gar nicht so viel. Ich hatte einen verrückten Sommer, kann man sich vorstellen. Hm. Und bin dann zurückgekommen nach Berlin, stand wieder in meiner Wohnung und hatte den Sinn des Lebens nicht gefunden. Weil mir dann später wurde mir auch klar, warum. Weil du kannst, es gibt so ein schönes buddhistisches Sprichwort, das heißt, du kannst auf dem Gipfel des Berges nur das finden, was du selbst mit nach oben getragen hast. Ja, und wenn du ins Ausland gehst oder wenn du an einen anderen Ort reist, um dort etwas zu finden, wirst du dort nur das finden, was schon immer in dir selbst war. Und dann kam der Moment, als ich diesen Anruf bekam von der damaligen Hospizleiterin, die gesagt hat, lass uns doch mal treffen, ich bin in Berlin und ich erzähle dir eine Geschichte. Und dann hat sie mir eben von Daniel erzählt. Und das war für mich der Weckruf, zu sagen, okay, da fährst du jetzt hin, hörst dir das an, schaust, was passiert und dann hilfst du ihm.
Das heißt, die haben die Liebe zum Leben eigentlich erst durch die Begegnung mit Daniel wiederentdeckt, durch diesen 15-jährigen herzkranken Jungen.
Absolut.
SWR 1, Leute, mit Autor Lars Ament. Der ist nicht nur Life-Coach, sondern auch Autor. Er hat nicht nur dieses bescheuerte Herz und zwei sehr erfolgreiche Bücher mit dem Palliativmediziner und Schmerztherapeuten Professor Gottschling geschrieben, sondern auch die Biografie von Rudolf Schenker, dem Gründer und Gitarristen der Scorpions. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre erste Begegnung mit Rudolf Schenker?
Ich war sofort verliebt.
Warum?
Weil wir saßen in einem kleinen Ort in der Nähe von Hannover und haben uns in einer Gaststätte getroffen, das seiner Schwiegertochter gehört hatte oder immer noch gehört. Und wir haben uns gesehen, uns herzlich umarmt und haben uns auf die Speisekarte konzentriert und dann zeitgleich rote Betesuppe bestellt. Und wer rote Betesuppe bestellt, der muss schon einige Gemeinsamkeiten haben.
Das stimmt, ich kenne nicht viele, die rote Betesuppe mögen.
Und dann habe ich ganz viele Fragen gestellt und habe gemerkt, dass Rudolf ganz viele Antworten hat. Weil Rudolf eben auch seine Band auf eine ganz spezielle Art und Weise geformt hat und auch die Bandgeschichte so geworden ist, wie sie ist, weil Rudolf eben sich immer ins Leben gestürzt hat und immer an seinen Traum geglaubt hat. Man darf nicht vergessen, dass damals in den 60ern, als die Scorpions sich gegründet haben, ja, das war die Zeit von Flower Power und die Beatles haben gerade ihr erstes Album rausgebracht und Vietnamkrieg und kein Mensch hat auf eine deutsche Rockband gewartet, die damals noch nicht mal Englisch konnten und auch noch nicht mal Gitarre spielen konnten. Rudolf hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, als er diesen Traum entworfen hat, gerade mal angefangen, sich über einen VHS-Kurs das Gitarrespielen beizubringen. Und wenn du dann das Selbstvertrauen hast, um zu sagen, ich schmeiß meinen Job jetzt hin, obwohl meine Freundin damals schwanger ist, ich werde Musiker. So möchte ich mein Leben leben. Ich möchte nichts anderes. Und ich verspreche euch allen, ich werde immer genug Essen auf den Tisch bringen, dass ihr satt werdet. Aber wenn ich jetzt gegen mein Herz entscheide, werde ich für immer unglücklich bleiben. Ich weiß das. Und ich möchte kein unglückliches Leben führen, weil dann kann ich auch für meine Familie kein guter Vater sein. Mhm. Und das fand ich so inspirierend, in so jungen Jahren diese Weisheit zu haben, diese Voraussicht zu haben Und Rudolf hat eben jetzt seit 40 Jahren Yoga hinter sich. Er meditiert jeden Tag seit 40 Jahren und hat eben aufgrund der Meditation, aufgrund der Visualisierung in den Meditationen seine Band aufgebaut, hat Entscheidungen getroffen, die er vorher sich in seinen Meditationen überlegt hat. Wie möchte ich meine Band formen? Wo möchten wir spielen? Welche Situationen werden auf mich zukommen? Wie möchte ich, dass unsere Karriere verläuft? Und das fand ich so krass und inspirierend, dass ich ganz viel gefragt habe und so Rudolf auch mein Mentor geworden ist bis heute. Wir schreiben uns fast jeden Tag und auch Sprachnachrichten, egal wo er ist. Und ja, das fand ich wahnsinnig spannend, wie ein paar Jungs aus der Nähe von Hannover, an die niemand geglaubt hat, eine Weltkarriere hinbekommen haben mit 150 Millionen verkauften Alben, die wirklich auf der ganzen Welt berühmt sind.
Aber wie haben sie es geschafft, die Scorpions aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover zu solchen Weltstars zu werden?
Indem sie authentisch geblieben sind. Indem sie nicht versucht haben, wie andere zu klingen, wie die Amerikaner, wie die Engländer, sondern dass die gesagt haben, wir können zum Beispiel kein gutes Englisch und auch Rudolf, er hat eine limitierte, Fähigkeit, Gitarre zu spielen, aber das sagt er. Mhm. Andere würden sagen, er ist das größte Genie. Mhm. Ja, aber aus seiner Perspektive haben sie das Beste aus ihren Fähigkeiten gemacht und haben an sich geglaubt und haben gesagt, okay, wenn wir eben nicht gut Englisch können, dann schreiben wir ganz einfache Texte, die jeder versteht, die jeder sofort mitsingen kann. Und das ist letztlich das große Erfolgsgeheimnis geworden. Ja. Bleib so, wie du bist. Verstell dich nicht, um anderen zu gefallen. Sei authentisch. Wenn du in Deutschland nicht geliebt wirst, dann geh ins Ausland und erreiche dort die Herzen. Und so hat es die Band gemacht. Sie hat immer Orte gesucht, wo sie geliebt wurden. Und versucht eben, egal wo sie sind, Menschen zu hinterlassen, die Fans wurden. Mhm. Und so sind sie von Dorf zu Dorf getingelt in ihrem alten kleinen VW-Bus und haben überall, wo sie von Abendessen gespielt haben, Fans hinterlassen.
Das Vorwort von Rock Your Life hat Paulo Coelho geschrieben, einer der weltweit erfolgreichsten Autoren. Der Alchemist, der hat sich ja millionenfach verkauft. Was verbindet denn die beiden?
Ja, das sind Soul Brothers, wie sie selbst sagen. Paulo Coelho war bei einem legendären Konzert der Scorpions, und zwar Rock in Rio in den 80er Jahren, Fan. Er stand dort und hat den Scorpions zugejubelt. Da war Paulo Coelho noch ein unbekannter Autor, den kannte kein Mensch. Und Rudolf hat parallel dann später die Bücher gelesen von ihm und wurde eben auch ein Fan. Das heißt, beide waren Fans voneinander, wussten es aber nicht. Und durch einen verrückten Zufall haben sie sich mal kennengelernt und sind sich über den Weg gelaufen. Und das Erste, was sie auch gesagt haben, Soul Brother,
Wow. Hier
bist du.
Dann haben sie einfach gespürt. Ja. Nun hat Rudolf Schenker ihnen ja zugesichert, dass Paulo Coelho das Vorwort zu ihrem gemeinsamen Buch schreibt. Und das wurde dann auch schon so an den Verlag weitergegeben. Dabei hatte der ihn zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht gefragt. Das klingt jetzt sehr verrückt. Also es wäre ja dann wirklich peinlich gewesen, wenn das dann nicht geklappt hätte. Was hat Rudolf Schenker die Sicherheit gegeben, dass Paulo das Vorwort schreiben würde?
Das ist die gleiche Sicherheit, die seine Band zu Weltstars gemacht hat. Zu wissen, es gibt keine andere Option. Und Rudolf hat sich das so lange in seinen Gedanken vorgestellt, in den Meditationen, in der Visualisierung. Er hat sich vorgestellt, wie Paulo am anderen Ende der Welt irgendwann sitzt, an diese E-Mail bekommt und Ja sagt dazu. Und man muss dazu sagen, Paulo Coelho hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie ein Vorwort geschrieben.
Und er hat zugesagt, weil Rudolf Schenker sich das in seinen Meditationen so vorgestellt hat.
Ja, weil Rudolf einfach ein verdammtes Genie ist. Das muss man wirklich so sagen. Und ich weiß es noch genau. Ich habe ihn gefragt, Rudolf, stimmt das mit dem Vorwort? Er hat gesagt, ja, du kannst es an deinen Verlag weitergeben. Die können die Presseinformationen rausschicken. Die können das auf das Cover drucken. So, 3 Wochen später sitzen wir zusammen bei ihm in der Wohnung und fangen an, diese Mail zu schreiben. Und ich dachte so, Rudolf, hast du nicht schon längst gefragt? Ja, hab ich. In meinen Gedanken. Alles, was wir jetzt machen, ist es nur noch auszuführen.
Lars Ament hat gerade erzählt, dass Rudolf Schenker die Karriere der Scorpions maßgeblich durch Visualisierungen in seinen Meditationen beeinflusst hat. Rudolf Schenker ist ein sehr spiritueller Mensch. Lars, das hat Sie nachhaltig beeindruckt. In welcher Situation hat Ihnen das denn geholfen?
Es gab eine Situation in meinem Leben, da war ich pleite und hatte einen Buchvertrag auf dem Tisch liegen. Und dieser Buchvertrag hätte meine finanzielle Situation auf einen Schlag vom Minus ins Plus gebracht. Und mein Bauchgefühl hat zu mir gesagt, unterschreib diesen Vertrag nicht. meine innere Stimme hat sie mir gesagt, unterschreib den Vertrag, weil geh auf Nummer sicher. All die Sprüche, die innere Stimme immer bereithält, um ja nicht in Gefahr zu geraten. Mach das, du bekommst nichts Neues. Wer glaubst du, wer du bist, dass du dich jetzt hier herausnehmen kannst, so einen tollen Vertrag nicht zu unterschreiben? Mein Bauchgefühl hat gesagt, mach das nicht, du kriegst da irgendwie Bauchschmerzen, du hast ein ungutes Gefühl dabei. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht an mich glaube, dass es gut ausgehen wird, wer soll sonst an mich glauben? Also habe ich den Vertrag genommen, habe ihn zerrissen, habe meinen Agenten angerufen, habe gesagt, sag das ab. So, alle waren ganz nervös und hektisch, das kannst du nicht machen, ein riesen Buchprojekt und so, Spitzentitel. Und ich war aber sicher, dass es nicht der richtige Weg für mich ist. Der Blick aufs Geldkonto oder aufs Konto hat gesagt, okay, du solltest dir jetzt was überlegen. Und dann habe ich angefangen, das, was Rudolf gemacht hat. Ich habe mir überlegt, was willst du machen und zu welchem Preis willst du es machen und vor allem, wie willst du dich fühlen? Ich habe gesagt, ich will mich gut fühlen, ich will Spaß haben. Und dann habe ich meine ganze Wohnung voll tapeziert mit dieser Zahl, die ich gerne für mein nächstes Buchprojekt, das noch gar nicht feststand, verdienen möchte. Und egal, wo ich war, ich wollte diese Zahl haben, dass diese Zahl, egal, wo ich war, so tief in mein Unterbewusstsein sickert, dass es für mich keine andere Option gibt. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, zwei Tage später bin ich auf einen jungen Mann gestoßen und haben dann tatsächlich überlegt, ein Buch zu schreiben. Und ich habe ein Exposé geschrieben. Das Exposé ging dann an die Verlage. Und die Verlage haben sich dann überboten. Erstmal ist gar nichts passiert. Mhm. Aber dann zu sagen, ich vertraue mir. Und ich vertraue auf meine Fähigkeiten. Da kam das erste Angebot. Das war nicht, was ich mir vorgestellt habe. Abgesagt. Das zweite Angebot, abgesagt. Das dritte Angebot, abgesagt. Der Protagonist, mit dem ich das Buch geschrieben habe, wurde schon leicht nervös, weil er meinte, Lars, das ist doch echt ein gutes Angebot, das kannst du nicht absagen. Wer weiß, wenn wir jetzt zu hoch pokern, dann stehen wir am Ende mit leeren Händen da. Und ich gemeint habe, so, hab mal Vertrauen. So, ich habe das gesehen.
Wie Rudolf Schenker.
Und dann eines Tages kam tatsächlich das Angebot, das genau die Zahl war, die ich wollte. Und dann habe ich gesagt, genau das machen wir.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Autor Lars Ament, dessen Buch Dieses bescheuerte Herz gerade als Film im Kino läuft. Wir hatten gerade über Rudolf Schenker gesprochen, mit dem Sie seine Biografie Rock Your Life geschrieben haben. Und das Vorwort dazu hat der Autor Paulo Coelho gelesen. Seine Bücher, die haben sich ja über 200 Millionen Mal verkauft. Der Alchemist gehört auch zu Ihren Lieblingsbüchern. Und Sie haben Paulo Coelho persönlich getroffen. Was ging da in Ihnen vor?
Das war der absolute Wahnsinn. Das war in der Schweiz, Backstage bei einem Scorpions-Konzert. Und ich wusste nicht, dass Paulo kommt. Rudolf Schenker hat nur zu mir gesagt, Lars, komm her, ich brauche dich heute hier, keine Ausreden. Und so, da bin ich in die Schweiz geflogen, nach Zürich und bin zu Rudolf gefahren. Wir sind zum Konzert gefahren, standen im Backstage und auf einmal geht die Tür auf und Paulo Coelho, mein großes Vorbild, mein Idol, kommt rein, guckt mich an und sagt so, Ja, von dir habe ich schon gehört. Wir reden gleich. Dann sehe ich so diese beiden Superstars, wie die sich unterhalten und miteinander umgehen, so ganz spielerisch, wie kleine Kinder sind, Fotos machen, sich gegenseitig Zettel zum Unterschreiben für ihre Freunde hin und her schieben. Ja, du musst noch für meinen Friseur unterschreiben. Ja, und für meinen Chauffeur auch noch. Und für meinen Nachbarn. Mhm. Und für die Putzfrau. Und für meinen Cousin. Und da habe ich gemerkt, zwei Legenden, der eine in der Literatur, der andere in Musik, sind in Wahrheit auch nur kleine Kinder, die Spaß haben. Und dann hat Paulo Coelho zu mir gesagt, Lars, dieses Buch, das du mit Rudolf geschrieben hast, das wird so vielen Menschen helfen, ihr Leben in die richtige Richtung zu bringen. Hab Geduld, hab Vertrauen, es wird passieren. Und dann hat er für mich einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, ab sofort sende Liebe in die Welt und diese Liebe wird zu dir zurückkommen.
Und inwiefern hat diese Begegnung mit Paulo Coelho dann Ihr Leben verändert?
Also wenn Paulo Coelho dir etwas sagt, dann machst du das.
Seitdem senden Sie Liebe in die Welt.
Und dann, ich bin am nächsten Tag zurück nach Berlin geflogen und habe tatsächlich angefangen, damals auf Facebook, dass ich mir gesagt habe, ich möchte nur noch positive Energie aussenden. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen mich für verrückt erklärt haben, dass ich Anrufe bekommen habe von Freunden, sag mal, was postest denn du da? Hast du irgendwelche Drogen genommen? Was ist mit dir los? Ich so, nein, nein. Mir ist ganz klar, dass das viele nicht verstehen, dass da auch viele sich vielleicht abwenden, sich gekränkt fühlen oder sich ertappt fühlen. Aber ich möchte weg von dieser Negativität und ich möchte einfach, dass es den Menschen wieder gut geht, inklusive mir selbst. Und der einzige Weg ist tatsächlich, Liebe auszustrahlen, Gutes zu tun, Menschen zu helfen. Und das habe ich damals angefangen und mache ich bis heute.
Naja, als Life-Coach helfen Sie auch anderen Menschen dabei, wieder glücklicher zu werden. Und auch mit Ihrem neuen Buch Why Not geht es im Grunde genommen darum, das Glück wieder in sein Leben zu lassen und es zu finden. Sie haben ja früher selbst auch beim Radio gearbeitet als Musikredakteur und da sind Sie natürlich auch vielen Musikstars begegnet. Welche Begegnungen haben den stärksten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Ich kann mich erinnern, ich habe Pharrell Williams mehrfach getroffen, der große Musikproduzent, der Superstar. Er hat mir damals eine Geschichte erzählt und er hat gesagt, weißt du Lars, als wir angefangen haben, hat keiner an uns geglaubt. Wir saßen in unserem Studio und haben Musik produziert, die wollte keiner hören. Die Künstler wollten das nicht aufnehmen, die Plattenfirmen wollten das nicht herausbringen, die Musikverlage wollten uns nicht unter Vertrag nehmen, weil sie immer wollten, dass wir klingen wie andere. Mhm. Sie haben gesagt, klingt mal wie Whitney Houston, klingt mal wie Puff Daddy, klingt mal wie Janet Jackson. Und da haben die gesagt, nein, wir wollen nicht klingen wie irgendwer, wir wollen wir sein, wir wollen unsere Musik machen. Und da hat er gesagt, was damals ganz schlecht für uns war, hat sich im Nachhinein als das größte Geschenk herausgestellt. Warum? Weil sie permanent für die Schublade produziert haben. Sie haben Songs geschrieben, keiner wollte sie haben, also wo landen sie? In der Schublade. Und irgendwann hatten sie 500, 600 Songs fertig und ein Rapper kam damals 1997 und hat einen Song genommen und genau der Song wurde in der Hip-Hop-Welt ein großer Hit. Und den Song haben dann ganz viele gehört und auf einmal wollten alle von den Neptunes, also der Produzentenband von Pharrell Williams, produziert werden. Britney Spears, Madonna, die Rolling Stones, alle.
Also was sagt ihr das? Bleibt ihr selber treu?
Bleibt ihr selber treu. Und dann waren sie in so einer tollen Situation, weil sie auf einmal so viele Songs hatten und nur noch liefern konnten, was dazu geführt hat, dass in den 2000er Jahren kein anderer Produzent so erfolgreich war weltweit wie Pharrell Williams, weil er einfach so viele Songs hatte, die damals abgelehnt wurden und heute große Welthits wurden. Aber, was sagt man, es sind die gleichen Songs.
Mhm.
Ja, die sind nicht besser oder schlechter geworden, aber die Zeit war damals einfach noch nicht reif. Das heißt, wenn du eine Absage bekommst, beziehe das nicht auf dich selbst, sondern nimm diese Absage als genau das, was sie ist. Eine Person versteht nicht, was ich mache und sagt nein. Das heißt nicht, dass der Song, dass ich als Mensch, als Künstler, als Produzent schlecht bin oder nichts kann, nicht wertvoll bin. Nein, eine Absage ist nur eine Absage. Es ist deine Interpretation, was du mit der Absage machst.
Heute ist ja nun der 1. Januar, das heißt, viele gehen mit neuen Vorsätzen ins neue Jahr. Sie wollen entweder abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören oder auf Zucker verzichten oder sich mehr Zeit für sich und ihre Familie nehmen. Ja, und nach ein paar Wochen, manchmal auch schon nach ein paar Tagen, sind sie gescheitert und sind wieder im alten Trott. Wie können wir es denn schaffen, unsere Ziele zu erreichen?
Indem man sich nicht auf das Ziel konzentriert. Der Klassiker, ja, es ist der 1. Januar und man ist noch ganz euphorisch, das neue Jahr startet und man sagt, okay, jetzt gehe ich es wirklich mal an, jetzt nehme ich mal meine 15 Kilo ab. Dann gehst du vielleicht einmal joggen und du gehst zweimal joggen und die Summe auf der Waage ist aber immer noch genau die gleiche. Warum? Weil du dich auf dein Ziel konzentrierst, weil du diese 15 Kilo, die du abnehmen möchtest, vor deinen Augen hast und das macht schlechte Laune. Das heißt, fokussiere dich nicht darauf, wo du hin möchtest, sondern nur auf das Ziel des heutigen Tages. Und es könnte zum Beispiel das sein, dass du sagst, wenn ich heute aufstehe, ziehe ich mir meine Sporthose an.
Das ist schon das Ziel?
Das ist mein erstes Ziel.
Aha.
Das führt dazu, dass Glückshormone in dir produziert werden, ganz wenig, aber dass du innerlich schon das Gefühl hast, ich habe meinen ersten Sieg eingefahren. Und dann, wenn du am Morgen die Sporthose schon mal angezogen hast, dann sagst du, okay, mein zweites Ziel ist, mit der Sporthose vor die Tür zu gehen. Wieder werden Glückshormone ausgeschüttet, ganz wenig, aber auch das sorgt schon dafür, dass du einen neuen Sieg eingefahren hast. Und dann stehst du mit der Sporthose vor deiner Wohnung und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder zurück in die Wohnung, ziehe meine Sporthose wieder aus, ist so groß, dass du sehr wahrscheinlich rausgehen wirst und laufen wirst. Und schon hast du deine 20 Minuten, deine 30 Minuten heute absolviert. Und das Gleiche machst du am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Und dann wirst du feststellen, nach einer Woche, cool, ich habe schon 3,5 Kilo abgenommen oder 2 oder 5 oder auch nur einen halben, aber alles ist ein Gewinn. Und dann machst du weiter und du stellst fest, okay, mir geht's gut damit. Mein Leben verändert sich. Und beginne mal mit 30 Tagen.
Mhm.
Ja, fang an zu sagen, ich möchte nicht mein ganzes Leben verändern, ich möchte mal 30 Tagen jeden Morgen Sport machen und dann mit diesen Baby Steps.
Mhm.
Und dann wirst du feststellen, 30 Tage sind gar nicht so schwer. Nach 10 Tagen habe ich schon ein Drittel rum. Nach 15 Tagen, wow, schon die Hälfte. Das Ziel ist schon vor Augen. Nach 20 Tagen geht es dir eh super, weil du so viel Adrenalin in dir hast. Und nach den 30 Tagen bist du zum ersten Mal vielleicht mal wieder richtig stolz auf dich, weil du etwas durchgezogen hast. Und ganz nebenbei, du hast dann auch noch deine 7, 8, 9 Kilo abgenommen.
Das heißt also, wir nehmen jeden Tag quasi als Etappenziel. Das heißt, heute entscheide ich mich, Sport zu machen. Heute entscheide ich mich, auf Zucker zu verzichten. Heute entscheide ich, keine Zigarette zu rauchen. Und sehe dann quasi nur heute und morgen genau das Gleiche.
Genau. Und schreib alles auf. Schreib alles auf für Tagebuch. Visualisiere es. Ja, wenn du deine Erfolge jeden Tag siehst, das motiviert dich. Dann siehst du nämlich, okay, gestern habe ich das erreicht und vorgestern habe ich das erreicht. Und ich möchte eigentlich nicht, dass heute da ein Strich steht. Und wenn du nur 15 Minuten Sport machst, ist auch das ein Gewinn. Wenn du aber diese 15 Minuten auf der einen Seite hast und dein großes Ziel auf der anderen Seite, dann denkst du, okay, bringt eigentlich nichts.
Inwiefern können Visualisierungen dann helfen, dabei die Vorsätze umzusetzen? Also wie visualisiert man richtig, um sein Ziel zu erreichen?
Na, ganz einfach, indem du deine Ziele aufschreibst.
Mhm.
Indem du sagst, heute möchte ich 20 Minuten joggen, 23 Sit-Ups machen und 15 Liegestütze. Und das schreibst du auf und dann machst du einen Haken da dran. Und wenn dieser Zettel an deinem Kühlschrank heftet und du das jeden Tag siehst, dann ist schon mal die Hürde, abends um 23 Uhr noch eine Pizza aus dem Kühlschrank zu holen, schon mal ein bisschen größer. Mhm. Dann ist aber auch die Hürde, am nächsten Tag ohne dein Sportprogramm rauszugehen, genauso groß. Weil du es siehst,
mhm,
jeden Tag. Das ist wie die Summe, die ich an meinen Wänden gesehen habe, um meinen Buchvertrag zu bekommen. Das ist das gleiche Prinzip. Wenn du dich immer wieder daran erinnerst, wirst du es tun, weil du nämlich keine Lust hast, dich wie ein Versager zu fühlen.
Leute, unser erster Gast des Jahres 2018 ist Bestseller-Autor Lars Ament. Vor kurzem ist sein 11. Buch erschienen, das heißt Why Not? Inspirationen für ein Leben ohne Wenn und Aber. Ament, Sie schreiben, dass Glück und Seelenfrieden jederzeit möglich sind. Ich kenne jetzt einige Menschen, die gerade in einer Lebenskrise stecken, die sich überfordert fühlen, die sich verlassen fühlen und für die jeder Tag ein richtiger Kraftakt ist. Wie wollen Sie denn diese Menschen davon überzeugen, dass Glück und Seelenfrieden jederzeit möglich sind? Also wie können die aus dem emotionalen Sumpf, in dem sie feststecken, wieder rauskommen?
Es ist natürlich ganz schwer, wenn es dir in dem Augenblick richtig, richtig schlecht geht, dann kannst du sagen, was du willst, es wird dir nicht helfen. Das heißt, wenn du in dem berühmten Loch steckst, dann musst du etwas tun, was dich augenblicklich da rausbringt. Emotional und auch physisch. Das heißt, ändere deinen Ort, geh an andere Plätze und tue Dinge, die du vorher nicht gemacht hast. Ändere deine Routinen, ändere deine Abläufe, zwinge dich dazu.
Sie haben ja auch mal in einer Sinnkrise gesteckt,
ja,
und Sie sprachen von einer Wohlstandsdepression. Was haben Sie ganz konkret getan, außer nach Rio zu fliegen? Das kann sich ja nicht jeder von uns leisten, um da wieder rauszukommen. Was haben Sie verändert?
Ich habe ganz konkret das Gegenteil von dem gemacht, was ich vorher getan habe. Also wenn ich vorher nach ganz banale Dinge den Bus genommen habe, habe ich jetzt die U-Bahn genommen. Einfach nur, um mich selbst wieder in neue Situationen zu bringen und mir zu zeigen, das Leben, was ich vorher geführt habe, muss nicht so weitergehen. Und das ist die Erinnerung, dass alles geht vorbei, alles. Das Leben ist ein permanenter Fluss, so wie du dich jetzt fühlen wirst. Und da gebe ich dir Brief und Siegel, du wirst dich nicht für immer so fühlen.
Mhm.
Und hol dich da raus und treffe harte Entscheidungen. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm.
Wie meinen Sie das?
Ja, indem du sagst, warum geht's dir nicht gut? Ja, was ist der Auslöser dafür? Wenn das Menschen sind, trenn dich von denen.
Mhm, mh, mh.
Wenn das Situationen sind, die dich immer wieder in ein Gefühlsstadium bringen, in denen es dir schlecht geht, dann meide die Situation. Und zwar rigoros. Und hab keine Angst davor. Alles ist besser als der Zustand, in dem du dich jetzt, mhm, befindest. Lies andere Bücher. Geh an andere Orte. Treff neue Menschen. Hol dich aus dieser Wolke der Dunkelheit raus. Und geh wieder ans Licht, bildlich gesprochen. Mhm. Und da muss man tatsächlich ganz schnell harte Entscheidungen treffen. Und das Tolle ist, es ist unangenehm. Das will niemand von uns. Die innere Stimme sagt dann auch dann wieder, das bringt doch sowieso alles gar nichts. Aber wenn du es erstmal machst, dann wirst du feststellen, okay, der Ballast fällt ab. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich glaube. Mhm. All die Horrorszenarien, die treten gar nicht ein. Und das Licht kommt wieder in dein Leben zurück.
Nun arbeiten Sie als Autor und als Coach. Sie haben eine riesengroße Fangemeinde in den sozialen Netzwerken. Das heißt, Sie haben viel zu tun. Was machen Sie denn, um abzuschalten, um aufzutanken?
Also ich meditiere jeden Morgen. Mhm. Ist nicht verhandelbar. 20 Minuten mindestens, gerne auch länger. Und ja, so plane ich in meinen Gedanken meinen Tag.
Was passiert in diesen Meditationen mit Ihnen?
Ich bin total bei mir. Das heißt, ich versuche im Idealfall die Gedanken, die es gibt, an mir vorbeiziehen zu lassen, sie zu beobachten, ganz im Jetzt zu sein, ohne zu werten. Ich versuche auch in den 20 Minuten mich selbst wieder hundertprozentig anzunehmen, so wie ich bin, und versuche tatsächlich die Schönheit des Lebens im Jetzt wieder zu sehen. Und jeden Morgen. Und wenn du so in deinen Tag startest, dann kannst du dir vorstellen, dass du automatisch beginnst zu lächeln.
Viele wissen gar nicht, wie man richtig meditiert. Sind das geführte Meditationen oder sitzen sie einfach nur da und beobachten ihre Gedanken, die wie auf einer Wolke vorbeiziehen? Wie meditiert man richtig?
Da gibt es kein richtig und falsch. Also ich zum Beispiel schaue eine Wand an. Mhm. Ja, bei mir. Es gibt ganz viele, die sich führen lassen. Es gibt ganz viele Apps, in denen gesagt wird, was du jetzt machen sollst, wo auch kleine Musik läuft oder Hintergrundgeräusche laufen, wo beruhigende Stimmen auf dich einwirken. Das kann jeder entscheiden, wie er möchte.
Und das gibt Ihnen die Energie für den Tag?
Und das gibt mir die Energie. Zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug sitze, kann ich auch da sitzen. Um mich herum ist ganz viel Lärm und ist ganz viel Lautstärke und Stress. Dann kann ich Augen schließen und einfach für mich meditieren. Das ist wahnsinnig schön, weil du immer wieder zu dir selbst zurückkommst und feststellst, dass all die Probleme, die du glaubst zu haben, in Wahrheit gar keine sind.
So, zum Abschied möchte ich Ihnen noch ein kleines Geschenk überreichen. Ja, unsere Gäste bekommen nämlich immer ein Geschenk. Das ist ein Achtsamkeitsplaner und ein Terminkalender für 2018 in Buchform. Also ein Kalender für ein achtsames Leben. Da trägt man Termine noch mit der Hand ein. Sie können es mal aufmachen. Ich habe es ja, es ist ja noch original verpackt. Ein guter Plan ist das. Und es gibt auch Platz für Notizen. Also man entschleunigt, ja, wenn man darin blättert und kann seinen Alltag so planen. Und irgendwie fand ich, das passt gut zu Ihnen.
Ich lese gerade schon, deswegen. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ein ganz tolles Geschenk, um das Jahr zu starten.
Sind Sie denn noch jemand, der mit Hand Termine einträgt in den Kalender, oder sind Sie auch so ein Handy-Junkie?
Ich bin natürlich auch jemand, der sein Handy viel benutzt, aber ich schreibe Briefe mit Hand. Ich verschicke auch Briefe. Ich liebe es zu schreiben, noch richtig oldschool mit einem schönen Blatt Papier mit einem guten Füller und mit auch so Papier, was ein bisschen dicker ist.
Ah, Bittenpapier.
Genau.
Mache ich auch gerne.
Ja, und ja, das ist auch eine Form von Wertschätzung. Ja, wenn du dich hinsetzt und, ich meine ganz ehrlich, jeder liebt es, Briefe zu kriegen. Mhm. Ja, und dann bekommst du auch noch einen selbstgeschriebenen Brief, wo man merkt, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, hat sich jemand hingesetzt, Zeit investiert, weil Zeit ist ja das wichtigste und wertvollste Gut,
ja,
was man hat.
Stimmt.
Und ja, deswegen versuche ich, so viel wie es geht, noch wirklich manuell mit der Hand zu machen.
Zum Abschluss, was möchten Sie unseren SWR1-Hörern gern mit auf den Weg geben für das neue Jahr 2018?
Glaubt an euch. Glaubt an eure Träume und erinnert euch an eure Träume und macht wieder Dinge zum ersten Mal. Probiert Neues aus. Fallt hin. Ist überhaupt kein Problem. Also, ihr könnt einfach wieder aufstehen. Und nicht vergessen, sagt den Menschen, die ihr liebt, dass ihr sie liebt. Das machen wir nämlich viel zu selten.
Das lasse ich jetzt erstmal so sacken und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und freue mich, dass Sie bei uns waren. Dankeschön, Lars Ament.
Vielen, vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute,